Willkommen bei Blackbox, dem Sci-Crime-Podcast. Euch erwartet ein True-Crime-Podcast mit der Extra-Portion Psychologie.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi. Und bei uns geht es um wahre Kriminalfälle und die psychologischen Hintergründe davon. Als studierte Psychologinnen schauen wir uns an, warum psychisch kranke Straftäter tun, was sie tun und was die psychologischen Hintergründe sind, die dahinterstehen.
Einige unserer Fälle beinhalten ziemlich viel Gewalt, sowohl physische, psychische als auch mal sexuelle, und sind oft auch sehr detailreich beschrieben. Deswegen empfehlen wir euch, auf euch und eure Emotionen zu achten und sollte es euch zu nahe gehen, den Podcast zu pausieren oder nach vorne zu spulen.
Wir haben euch gewarnt.
Ab und zu passiert es auch, dass wir in den Folgen lachen oder eine Bemerkung machen. Das ist nie respektlos gemeint, sondern liegt daran, dass wir eben sehr tief in der Materie drinstecken und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
Willkommen zu unserer heutigen Blackbox-Folge. Ihr habt das im Titel bestimmt schon gesehen. Es geht um den Happy Face Killer, aber es geht auch um das Thema falsche Geständnisse. Der Happy Face Killer ist ein Fall, der unserer Meinung nach so einen großen bunten Blumenstrauß an Themen hervorgebracht hat, dass wir gesagt haben, wir machen daraus eine Doppelfolge. Denn die heutige Folge wird sich in erster Linie mit dem Thema falsche Geständnisse befassen, denn das ist ja an sich ein psychologisches Thema für sich. Warum gestehen Menschen Dinge, die sie nicht getan haben? Was sind Risikofaktoren und warum genau, das ist glaube ich eigentlich die größte Frage, tut man das? Und ja, mit genau diesem Thema werden wir uns heute beschäftigen und dabei die erste Hälfte des Happy Face Killer Falls betrachten. Und in der nächsten Folge wird es dann nicht mehr um falsche Geständnisse gehen und wir widmen uns ein bisschen genauer dem guten Happy Face Killer, dessen Name noch genannt wird, und schauen uns mal ein bisschen genauer an, was da psychologisch eigentlich so los war, denn ich denke, auch da kann man sich über einige Dinge unterhalten. Und ich würde deswegen diese Folge heute starten mit der Frage an dich, Maxi. Hast du schon mal etwas zugegeben, das du gar nicht gemacht hast?
Ich habe meinem Bruder schon mal Sachen in die Schuhe geschoben, die ich gemacht habe.
Das ist ungefähr das Gegenteil von dem, was ich meine.
Habe ich schon mal was ich nicht gemacht habe? Boah, mir fällt nichts ein. Ich glaube, mir fällt nichts ein.
Hast du für deinen Bruder nie irgendwas gestanden, das er gemacht hatte? Weil ich hatte das bei mir zu Hause beides. Ich habe meinem Bruder eine Menge in die Schuhe geschoben, der Arme. Aber ich habe auch manchmal für Dinge den Kopf hingehalten und gesagt, ich war es, obwohl ich es gar nicht war, weil ich nicht wollte, dass er Ärger dafür bekommt.
Es gab es bestimmt mal, aber mir fällt jetzt gar nichts Konkretes ein tatsächlich. Nee, also bin ich aber enttäuscht. Bei der Frage, als du sie gestellt hast, war ich so, oh, voll spannend. Fällt mir gar nichts ein.
Ich erinnere mich noch daran, dass ich als Kind, wenn ich gefragt wurde, ob ich irgendwas gemacht habe, was ich nicht hätte machen sollen, und ich ja gesagt habe, wenn die andere Person, also meistens meine Eltern, dann sowas gesagt haben wie, ja, das hast du doch bestimmt gemacht, weil das und das, also mir quasi einen Grund vorgegeben haben, warum ich das gemacht habe, dass ich den häufig angenommen habe und gesagt habe, ja, genau. Also entweder weil mir kein besserer Grund eingefallen ist, wie ich das hätte erklären können, oder weil ich dachte, naja gut, das glauben sie sowieso, also was soll's.
Ja, das macht aber Sinn. Ich glaube, das hätte ich auch gemacht, wenn ich mir jetzt konkreten Fall, wenn mir einer einfallen würde. Ich meine, es liegt nahe, wenn du sowieso schon am Lügen bist, kannst du auch die angebotene Erklärung annehmen.
Ja, das dachte ich als Kind wahrscheinlich auch.
Auf jeden Fall.
Ich weiß nicht, ob ihr da draußen schon mal was gestanden oder zugegeben habt, das ihr gar nicht gemacht habt. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Gründe dafür, warum man sowas macht. Ich habe quasi als Kind mindestens zwei davon schon erfahren, ohne es damals zu wissen. Das erste war quasi die Suggestivfrage im Sinne von, das hast du doch gemacht, weil das und das. Oder also jemandem etwas eingeben oder etwas vorgeben und es dann quasi einfacher machen, es zuzugeben. Und das andere ist ein falsches Geständnis, um jemanden zu schützen. Auch das kommt ja im polizeilichen Kontext vor, dass Eltern beispielsweise Dinge gestehen, die ihre Kinder getan haben.
Ja, ich muss da gerade denken an die Dokumentation von Netflix, Making a Murderer. Kennst du die? Sehr schön. Du kennst eine Folge, eine Serie. Ich freue mich. Sehr schön. Genau, also mir ist schon eine Weile her, dass ich es geguckt habe, aber da ging es ja auch um falsche Geständnisse und auch, ich meine, der Neffe von dem Mann, um den es ging, der war, wurde ja auch suggestiv beeinflusst oder sowas.
Ja. Ja, ich muss gestehen, zu meiner Schande, ich habe es geguckt, aber es ist lange her.
Bei mir ist auch lange her. Ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern, aber ich weiß noch, ich fand es sehr spannend und es war ganz viel so suggestiv, falsche Geständnisse. So dieses ganze Ding war irgendwie ein riesiger Wollknäuel aus verkomplizierten Dingen und vorgetäuschten Dingen und Suggestivfragen und es war total spannend, aber ich glaube auch so komplex, dass ich deswegen so viel nicht mehr im Kopf habe.
Mhm. Aber genau deswegen widmen wir uns diesem Thema heute nochmal explizit, damit wir alle ein bisschen mehr dazu lernen. Ich habe bei der Recherche zu der Folge auf jeden Fall einiges gelernt. Und ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt noch weiter um den heißen Brei herumreden, würde ich einfach direkt starten mit dem heutigen Fall. Und bevor wir damit starten, an dieser Stelle noch eine kurze, aber wichtige Triggerwarnung. Es geht in diesem Fall um körperliche und sexuelle Gewalt an Frauen. Und das wird sich auch in der nächsten Folge noch fortsetzen. Also bitte achtet darauf, wie es euch geht, wie ihr euch fühlt. Pausiert die Folge, überspringt den Fall. Achtet bitte einfach darauf, wie es euch geht und dass für euch alles okay ist.
Miss Pavanek, let me ask you a question. Do you believe, sitting here today, that by pulling that rope tight, that you caused the death of Tanya Ann Bennett?
Yeah.
You do?
I feel like it's my fault.
5. Februar 1990. Im Multnomah County Police Department klingelt das Telefon. Eine anonyme Anruferin ist in der Leitung. Sie behauptet, sie habe einen wichtigen Hinweis zu dem aktuellen, ungeklärten Mordfall, der die Ermittler seit einigen Wochen in Atem hält. Sie habe einen Mann in einer Bar belauscht, der gegenüber Kollegen damit angegeben habe, die 23-jährige Tanya Bennett aus Portland, Oregon, getötet zu haben. Tanya war am 21. Januar vermisst gemeldet worden und am 22. Januar dann in einem Gebüsch nahe des Old Columbia River Highway gefunden worden. Sie war verprügelt, vergewaltigt und dann zu Tode stranguliert. Die anonyme Anruferin identifiziert den angeberischen Mann aus der Bar als den 39-jährigen John Sosnowski. Da der Name jedoch falsch buchstabiert wird, können die Ermittler keine dazu passende Person finden. Erst ein weiterer anonymer Anrufer, der eine Woche später im Clackamas County Police Department John Sosnowski als höchst verdächtig nennt, sorgt schließlich dafür, dass die Beamten ihn genauer unter die Lupe nehmen und seinen Hintergrund auf Auffälligkeiten überprüfen. Zu diesem Zeitpunkt ist Sosnowski wegen zahlreicher Drogen- und Gewaltdelikte bereits auf Bewährung. Sofort nimmt die Polizei Kontakt zu Johns Bewährungshelfer auf, der die erste anonyme Anruferin zweifelsfrei als Laverne Pavlinak identifiziert, Sosnowskis 58 Jahre alte Freundin. Beide werden sofort durch Beamte befragt. Pavlinak, die sich bereits erklärt, mit der Polizei zusammenzuarbeiten, erhält ein kleines Aufnahmegerät, welches sie in einem günstigen Fall einschalten soll, um ein Geständnis von John aufzuzeichnen. Doch dieser Versuch schlägt fehl. John bezichtigt sich nicht ein einziges Mal selbst. Also beschließt Pavlinak schließlich, den Beamten zu erzählen, was in der Nacht des 21. Januar passiert ist. Die Polizisten sind der großmütterlichen, freundlichen Frau dankbar, jedoch auch ein wenig überrascht von ihrem Eifer, alles über ihren eigenen Freund zu verraten. In der Nacht des 21. Januar habe Sosnowski sie angerufen. Er habe ihr gesagt, dass er in Schwierigkeiten sei und sie gebeten, ihn an einem Truckstop in Troutdale zu treffen. Als die 58-Jährige mitten in der Nacht dort ankommt, versteckt sich ihr Freund zwischen zwei großen Waggons. Vor seinen Füßen liegt die Leiche von Tanya Bennett, in einem großen Tuch eingewickelt. Pavlinak denkt erst, das Mädchen sei krank und sie solle sie ins Krankenhaus fahren. Doch schnell eröffnet ihr John, dass das Mädchen bereits tot sei. Sie soll ihm gefälligst sofort helfen, die Leiche verschwinden zu lassen. Die beiden rollen Bennets Körper in einen Duschvorhang und hieven sie gemeinsam auf die Rückbank. Dann fahren sie den Old Columbia River Highway ungefähr 32 Kilometer entlang und legen die Tote im Gestrüpp an der Straße ab. Neben dieser detaillierten Ausführung des Hergangs beschreibt die 58-Jährige zudem, dass John ein Stück der Jeans des Mädchens abgeschnitten habe, als Souvenir. Ein Detail, das nur der Täter kennen kann. Die ältere Dame fährt sogar mit den Beamten zu dem entsprechenden Truckstop und zeigt ihnen genau die Stelle, an der ihr Freund gemeinsam mit der Leiche gestanden habe. Dann bringt sie die Beamten sogar zu der Stelle, an der die Leiche gefunden wurde. Auf den Meter genau deutet sie auf das feuchte Stück Boden, auf dem Tonya Bennets Leiche gelegen hat. Nach diesen belastenden Hinweisen und Aussagen wird Sosnowski schließlich als Mörder von Tonya Bennett festgenommen. Sofort machen sich die forensischen Sachverständigen auf, um Pavlinaks Auto zu untersuchen. Entgegen aller Erwartungen gibt es jedoch keine Hinweise auf den Transport einer Leiche. Auch der von ihr beschriebene Duschvorhang wird nicht gefunden. Doch nicht nur die fehlenden Beweismittel passen nicht ganz zu der Geschichte von Laverne. Auch die zahlreichen Augenzeugen, die sich nach Tonyas Verschwinden bei der Polizei gemeldet haben, versichern, sie hätten die 23-Jährige zuletzt lebend in einem Pub ca. 40 Kilometer entfernt von dem Truckstop gesehen. Gemeinsam mit zwei Unbekannten habe sie Billard gespielt. Keiner der beiden Männer sei John Sosnowski gewesen. Mit diesen Ungereimtheiten konfrontiert, gibt Laverne schließlich zu, die Tat sei doch anders abgelaufen. Die rundliche, friedfertige 58-Jährige mit der großen, dunkel umrahmten Brille und dem großmütterlichen Auftreten beschreibt schließlich stockend und leise, welche Geschehnisse tatsächlich dazu führten, dass Tonya Bennett ihr Leben verlor. Sie gibt zu Protokoll, sie sei im Dunkeln an dem Truckstop angekommen, in der Nacht des 21. Januar. Dort habe sie John und die noch lebende Tonya getroffen. Die 23-Jährige sei bereit gewesen, mit ihrem Freund ins Auto einzusteigen und habe dies auch freiwillig getan. Auf dem Weg in Richtung Nordosten habe Tonya noch erzählt, dass sie bei ihrer Mutter lebe. Schließlich habe John der jungen Frau mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen, so lange, bis die dunkelhaarige Frau das Bewusstsein verloren habe. Pavlinak sei auf Anweisung ihres Freundes nach Crown Point gefahren. Dort habe er die verletzte junge Frau aus dem Auto gezerrt und Pavlinak gezwungen, ihn ebenfalls zu begleiten. In dem alten historischen Gebäude aus hellem Stein mit hohen Säulen und ehrwürdigem Erscheinen habe er die wehrlose Frau auf eine Steinplatte gezerrt. Laverne habe der 23-Jährigen einen Strick um den Hals gelegt und zugezogen, während John sie vergewaltigte. Dabei müsse sie wohl gestorben sein. Den Polizeibeamten gegenüber kann Laverne nicht mit Sicherheit sagen, ob sie das Seil so festzog, dass Tonya dadurch starb. Sicher ist nur, dass das Herz der jungen Frau nach der Vergewaltigung nicht mehr schlug. Sie ist tot. Die Beamten können es nicht fassen. Sie können einfach nicht glauben, dass diese liebenswerte, friedliche und liebevolle Frau tatsächlich einen Mord begangen haben soll. Aber es ist, wie es ist. John Sosnowski und Laverne Pavlinak werden umgehend wegen des Mordes an Tonya Bennett angeklagt. Am 24. Januar, ziemlich genau ein Jahr nach dem Tod der jungen Frau, beginnt dann Pavlinaks Prozess. Während des Prozesses betont sie wieder und wieder, dass sie die Polizei angelogen habe, dass sie den Mord nicht begangen habe, die ganze Geschichte habe sie sich nur ausgedacht, um aus der Beziehung mit John herauszukommen. Sie habe gehofft, er werde wegen des Mordes verurteilt, damit sie sich nicht von ihm trennen müsse. Sosnowski sei ihr gegenüber gewalttätig gewesen und sie habe keinen anderen Weg gewusst, um sich aus der 10 Jahre andauernden Beziehung zu lösen. Sie habe gelogen und sei nun von ihrer eigenen Geschichte erwischt worden. Doch das Gericht glaubt ihr nicht. Ihre Geschichte war logisch, nachvollziehbar und sie hatte einiges an Wissen, das vermeintlich nur der Täter haben konnte. Noch während der Prozess im Gang ist, wird in Livingstone, Montana, ein Graffito an der Wand einer Raststättentoilette gefunden. Ich habe Tonya Bennett am 21. Januar 1990 in Portland, Oregon getötet. Ich habe sie zu Tode geprügelt, sie vergewaltigt und es geliebt. Ja, ich bin krank. Aber ich habe auch Spaß daran. Andere haben die Schuld auf sich genommen und ich bin frei. Ein weiteres Graffito mit dieser Inschrift wird in Umatilla, Oregon gefunden. Doch keines der Graffitis wird als relevant für den Prozess eingestuft und so laufen die Verhandlungen weiter. John Sosnowski hingegen wehrt sich nicht gegen die Anklage. Er plädiert auf Nolo Contendere, ein im US-amerikanischen Strafrecht existierendes Statement, welches so viel bedeutet wie »Ich bestreite es nicht« und damit beinahe einem Schuldeingeständnis gleichkommt. Da er bereits vorbestraft ist, ist er der Überzeugung, dass er nur mit diesem Weg seine eigene Todesstrafe verhindern kann. Und das gelingt ihm auch. John und Laverne werden beide wegen des grausamen Mordes an Tonya Bennett zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Bevölkerung ist erleichtert und für die Polizisten ist der grausige Mord damit endlich geklärt. Die Schuldigen sind im Gefängnis, alle offenen Fragen beantwortet. Problematisch an dem Ausgang dieses Mordfalls ist lediglich, dass die beiden verurteilten Personen den Mord nicht begangen haben. Doch das wissen nur Laverne Pavlinak, John Sosnowski und der Mann, der den Mord tatsächlich begangen hat. Spulen wir zurück in die Nacht des 21. Januars 1990. Es ist kalt, neblig und dunkel, als sich Tonya Bennett mit ihren Freunden verabredet, um sich ein paar Drinks zu genehmigen. Das übliche Wetter für Portland, Oregon, als eine der Städte mit der weltweit höchsten Niederschlagsrate. Tonya schnappt sich ihre Regenjacke und ihren Regenschirm und macht sich auf den Weg zu ihrer Lieblingsbar B&I Tavern. Als sie dort ankommt, kann sie sich, wie sonst auch häufig, nicht für ein Getränk entscheiden. So beginnt sie mit einem Bier, trinkt dann einen Wein und wechselt diese Getränke den ganzen Abend ab, bis sie schließlich ziemlich schnell betrunken ist. Die 23-Jährige hat ohnehin eine eher langsame Auffassungsgabe und ist kognitiv eher suboptimal begabt. Der Alkohol tut an diesem Abend sein Übriges. Ausgelassen lacht und feiert das junge Mädchen und ist schließlich übermäßig guter Laune, als sie den anderen Spielern beim Billard zuschaut. Ihre Freunde sind mittlerweile bereits gegangen, als sie von einem großen, breitschultrigen Mann angesprochen wird, der sich ihr als Keith vorstellt und sie auf ein Bier einladen möchte. Auf alle anderen wirkt es so, als habe sich der junge Mann gerade erst für Tonya entschieden, hatte er sie doch den ganzen Abend völlig ignoriert. Doch die 23-Jährige lässt sich davon nicht irritieren. Sie ist eine naive, freundliche, sehr gutgläubige Frau und lässt sich ohne weiteres Misstrauen auf ein Getränk mit dem Fremden ein. Nach einiger Zeit entschuldigt sich ihr 35-jähriges Spontandate jedoch und verlässt die Bar, ohne zu erklären, wohin er geht. Als er kurze Zeit später wiederkommt, trifft er Tonya vor dem Pub. Er fragt sie, ob sie gemeinsam etwas essen gehen wollen, und Bennett willigt ein. Freudig holt der 100 Kilo schwere Mann sein Portemonnaie aus seiner Hosentasche, nur um irritiert festzustellen, dass er gar nicht genügend Bargeld für ein Abendessen dabei hat. Ob Tonya ihn vielleicht zu sich nach Hause begleiten würde, um das entsprechende Bargeld zu holen? Tonya willigt sofort ein. Doch als die beiden in seinem Haus ankommen, beginnt der Mann herumzudrucksen, ob sie nicht vielleicht Sex haben wolle. Er redet so lange auf die Frau ein, bis sie schließlich einwilligt und mit ihm in sein Haus geht, um dort mit ihm zu schlafen. Die beiden betreten das Haus und haben dort einvernehmlichen Geschlechtsverkehr. Nur Minuten danach, beide haben sich noch nicht einmal wieder angezogen, beginnt Keith einen Streit. Er beleidigt und ärgert Tonya, bezeichnet sie mit Schimpfwörtern und macht sich über sie lustig. Bennett ist zwar eine freundliche, gutgläubige Frau, doch sie lässt sich nicht einfach fertig machen. Zwischen den beiden entbrennt ein hitziger Streit. Irgendwann schlägt Keith das erste Mal zu. Als Tonya versucht, sich zu wehren und zurückzuschlagen, explodiert der massige 35-Jährige. Mit voller Wucht schlägt er die 23-Jährige wieder und wieder mit der Faust ins Gesicht. Dann packt er mit seinen riesigen Händen ihren Nacken und greift sich mit der anderen Hand ein Seil. Dieses wickelt er um ihren Hals und zieht die Enden zu. Er beugt sich über sie und sieht dabei zu, wie das Leben aus ihrem Körper weicht. Als sie sich schließlich nicht mehr bewegt, lässt er ihren halb bekleideten Körper einfach auf den Boden fallen. Dann steigt er über sie hinweg, sammelt seine Kleidung ein, zieht sich an und fährt zurück in den Pub, um dort noch ein paar Bier zu trinken. Danach kehrt er zurück zum Haus, lädt Tonjas Leiche in das Auto eines Freundes und fährt mit ihr möglichst weit aus der Stadt heraus, in eine Gegend, in der wenig Autos unterwegs sind. In der Nähe des Crown Points ist es so dunkel, dass ihn dort niemand sehen wird. Nicht einmal Verkehrsgeräusche oder Lichter sind dort in der Nacht wahrzunehmen. Sicher, hier von niemandem entdeckt zu werden, zieht Keith Tonjas Körper aus dem Auto und rollt sie in die Sträucher neben der Straße. Auf der Rückfahrt wirft er ihren Walkman aus dem Fenster, einige Kilometer weiter ihre Handtasche mit sämtlichen Ausweisdokumenten. Jetzt ist er frei. Nur wenige Stunden später wird Tonja Bennetts Leiche entdeckt. In den Medien wird detailliert über den Ort des Auffindens, die Verletzungen und die Todesursache berichtet. So hört neben vielen anderen auch Laverne von der grausigen Tat. Während Laverne und John bereits im Gefängnis sitzen, bleibt Keith auf freiem Fuß. Und er hat Blut geleckt. 18 Monate nach seinem Mord an Tonja wird in Blythe, Kalifornien, die nächste Leiche gefunden. Ihre Personalien sind nicht auffindbar und sie ist nach mehreren Wochen in der sommerlichen Natur so entstellt, dass ihre Identität nicht mehr festzustellen ist. 4 Wochen später wird die Leiche der 32-jährigen Cynthia Lynn Rose am Highway 99 in Turlock, Kalifornien, gefunden. Auch sie ist bereits einige Zeit tot und wird deshalb fälschlicherweise als Drogenüberdosis-Opfer kategorisiert. Als Reaktion auf diese Fehleinschätzung schreibt Keith seinen ersten Brief an die Presse. In diesem gesteht er die Morde an Rose und weiteren Frauen. Unterzeichnet ist der Brief mit einem lächelnden Smiley, ein Kennzeichen, das ihm sofort den Namen Happy Face Killer einbringt. Obwohl sämtliche Zeitungen die Briefe immer sofort an die Polizei übermitteln, kann die Identität des anonymen Briefeschreibers nicht gelüftet werden. Im November 1992 wird dann Laurie Ann Pentlands Leiche hinter einem G.I. Joe Store in Salem, Oregon, gefunden. Die 26-Jährige wurde ebenfalls stranguliert. Doch erneut können keine verwertbaren Spuren gefunden werden. Alles, was deutlich wird, ist, dass der Happy-Face-Killer seine Opfer immer stranguliert. Im Juli 1993 wird dann eine weitere unidentifizierbare Leiche in Centinella, Kalifornien, gefunden. Auch sie ist bereits seit einigen Tagen tot und wird zunächst als Drogenüberdosis kategorisiert. Erst Jahre später soll sich herausstellen, dass auch sie dem Happy-Face-Killer zum Opfer gefallen ist. Die Überreste des nächsten unidentifizierbaren Opfers werden am 14. September 1994 in Crestview, Florida, entdeckt. Von der ca. 40 Jahre alten Frau sind nur noch Knochen übrig. Die Polizisten versuchen alles, um den Happy-Face-Killer zu erwischen, doch sie haben keinerlei Spur. Die Opfer werden immer zu spät gefunden. Währenddessen beansprucht der provokante Mörder all diese Opfer in Briefen immer wieder für sich, ohne je einen verwertbaren Fehler zu hinterlassen. Doch dann, im Jahr 1995, macht Keith einen entscheidenden Fehler.
Das ist ein richtiger Cliffhanger.
Ja, das war der Sinn des Endes.
Ich war gerade wirklich so. Also, ihr seht uns ja leider nicht. Ich habe mich hier gerade richtig auf den Sessel geflätzt, weil ich mal wieder die Folge nicht kannte und habe zugehört einfach nur und war jetzt gerade so richtig so rausgerissen, wie wenn meine Folge endet und ich denke so, ach, es geht weiter und dann sagt mir Netflix, nächste Woche kommt die neue Folge. So ein Feeling hatte ich gerade. Ich nehme mal an, dass viele Fragen, die jetzt gerade in meinem Kopf rumschwirren, nächste Woche auch beantwortet werden.
Du kannst sie stellen und dann sage ich dir, ob wir sie nächste Woche beantworten oder okay, ob wir sie jetzt schon besprechen können.
Nicht nächste Woche, nächstes Mal dann, ne?
Ach so, ja, nächstes Mal.
Warum das Ehepaar, nee, ist kein Ehepaar, ne, einfach ein Pärchen. Warum Laverne und John, warum die beiden gesagt haben, dass sie es waren.
Das ist eine sehr gute Frage und genau damit beschäftigen wir uns ja heute auch. Quasi so ein bisschen die Dynamik der beiden. Und zwar, die waren schon 10 Jahre zusammen und John ist wohl ist regelmäßig sehr, sehr gewalttätig geworden seiner Frau gegenüber, seiner Freundin gegenüber. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, hatte Laverne Kinder aus einer Ehe davor und hatte sogar Enkel und sowas. Und war aber dann mit John zusammen und der hat sie einfach richtig schlecht behandelt und sie hat es nicht geschafft, sich aus dieser Beziehung zu lösen. Und als sie erzählt selber, dass sie von diesem Fall in der Zeitung gelesen hat von Tonya Bennett und da wurde nicht extrem groß drüber berichtet, sondern es kam in ein paar Zeitungen, aber es war jetzt nicht eine Riesenschlagzeile.
Mhm.
Und sie hat davon gelesen und hat sich gedacht, das ist eigentlich perfekt, das ist die perfekte Gelegenheit, um von John loszukommen, indem ich dafür sorge, dass er verurteilt wird für diesen Mord.
Drastisch.
Also ihr Wunsch, oder das war im Grunde ihr Versuch, dafür zu sorgen, dass sie sich nicht von John trennen muss, sondern dass John einfach ins Gefängnis kommt, damit sie ihn los wird.
Ja, quasi, dass sich das Problem einfach so erledigt.
Genau, ja. Also man könnte auch sagen, sie hängt ihm lieber einen Mord an, als ihn zu verlassen.
Okay, aber warum hat er nicht gesagt, nein Leute, ich war das nicht?
Weil er schon vorbestraft war und das Problem, das er hatte, war, er war vorbestraft wegen Gewaltstraftaten und Drogen.
Mhm.
Und Laverne, die ja mit ihm zusammen war, hat alle möglichen Aussagen getätigt, um ihn zu belasten. Also die Ermittler, es gibt eine Netflix-Dokumentation dazu für den Fall, dass du sie dir mal anschauen möchtest. Ich müsste raussuchen, wo sie ist. Ich glaube, sie ist nicht irgendwie die Happy-Face-Killer-Dokumentation, sondern es ist eine Episode von einer True-Crime-Dokumentationsserie.
Mhm.
Ich kann es gerne raussuchen, dann schreiben wir euch das auch bei Instagram rein, wenn ihr euch das anschauen wollt.
Ich würde es mir gerne anschauen.
Und so wie das da dargestellt wird, hat sie tatsächlich die Polizisten zu sich nach Hause eingeladen, als er nicht da war und hat ihnen alle möglichen Hinweise gegeben, um zu beweisen, dass er das war. Also hat ihnen irgendwelche Sachen gezeigt von ihm, die ihn zu einer suspicious Person machen. In der Dokumentation, ich weiß nicht, ob das stimmt, weil in der Recherche habe ich es jetzt nicht gefunden, aber in der Dokumentation meine ich sogar, dass sie ein Stück Jeansstoff in eine seiner Schubladen gelegt hat, damit die Ermittler denken, dass das das Stück Jeans ist, das von Tonya Bennetts Jeans abgeschnitten wurde. Und erst später kam dann raus, dass das gar nicht zu ihrer Jeans passt.
Ich wollte gerade sagen, das überprüft man dann noch. Man guckt doch, sind es die gleichen Fasern? Ist es die gleiche Waschung, die gleiche Farbe? Keine Ahnung. Das hat sie ja nicht gewusst, was das genau für eine Waschung und Struktur ist.
Und ich glaube, ich hoffe, ich bringe es nicht durcheinander, weil die Dokumentation, dass ich die geguckt habe, ist schon ein bisschen her. Und ich habe den Fall genommen, weil ich diese Dokumentation geguckt habe, habe aber leider während der Dokumentation nicht mitgeschrieben, weil ich sie zu Entertaining-Zwecken angeguckt habe und nicht zu Recherche-Zwecken. Und sie mich dann aber inspiriert hat zu diesem Fall. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, hat sie diese Jeans dahin gepackt und dann wurde es als Beweisstück gegen sie quasi verwendet, weil man davon ausgegangen ist oder man versucht hat, ihr zu unterstellen, dass sie das gemacht hat, um von sich selber abzulenken. Also, dass sie quasi dieses Jeansstück dahin gepackt hat, um seine Schuld zu untermauern und von sich selbst abzulenken. Und dann hat sie in der zweiten Geschichte ja zugegeben, dass sie selber an diesem Mord aktiv beteiligt gewesen ist.
Ja, das ist meine nächste Frage. Wieso hat sie sich das so aus den Fingern gezogen?
Ja, ich glaube, dass sie, also von dem, was ich von außen beurteilen kann, in Anführungszeichen, glaube ich, dass sie selber, sie hat diese Geschichte erzählt, dass er diesen Mord begangen hat.
Ja.
Und dann gab es ganz viele komische offene Fragen.
Ja.
Und es war irgendwie nicht ganz sicher und es fehlte diese Duschmatte, dieser Duschvorhang.
Duschvorhang, ja.
Es gab keine Hinweise für einen Leichentransport in diesem Auto. John Sosnowski hat selber gar nichts dazu gesagt, hat also auch keine zusätzlichen Beweise oder sowas geliefert. Und ich könnte mir einfach vorstellen, dass sie Panik bekommen hat, weil die Polizisten skeptisch gewesen sind, weil es nicht genügend Beweise gab. Und ich glaube, dass sie sich dachte, okay, dann gehe ich lieber ein paar Jahre mit ins Gefängnis, als mich seiner Wut aussetzen zu müssen, wenn ich jetzt sage, ich habe gelogen und dann kommt er nicht ins Gefängnis und ich auch nicht und dann bleibe ich weiter mit ihm zusammen und dann habe ich auch noch versucht, ihm den Mord anzuhängen.
Ja.
Also das ist so eine Einbahnstraße war, aus der es für sie kein Umdrehen mehr gab, weil die Konsequenz des Umdrehens für sie schlimmer gewesen wäre als Gefängnis.
Wäre sie dann aber nicht doch in Haft gekommen, zumindest für ein paar Jahre, für... Nee, aber Haft kriegt man da ja nicht, auch nicht in den USA, ne? Für falsche Aussagen. Weil man ist ja eigentlich vereidigt und muss dann ja eigentlich die Wahrheit sagen.
Und ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht, ob sie dafür bestraft worden wäre.
Ich glaube, man kriegt dafür gar keine Haftstrafen.
Ich weiß nicht, in Deutschland nicht, in den USA bin ich mir nicht sicher. Wobei, also in Deutschland nur, wenn du vereidigt bist, aber...
Aber auch Haft gibt es doch, glaube ich, auch nicht.
Nee, also es gibt halt eine Strafe, ja, aber ich glaube nicht Haft. Ich glaube, das ist für sie, weil sie hat auch diesen Fall dann so obsessiv, hat sie alle Informationen dazu gesammelt, die man dazu finden konnte. Also wirklich jeden einzelnen Zeitungsartikel, alles, was irgendwie passieren konnte. Und dann hat sie sich eine solide Geschichte ausgedacht, die irgendwie dazu passen könnte und die so hätte passiert sein können. Und John hat dazu nichts gesagt, weil er wusste, dass die Aussage von seiner Freundin reicht, um ihn ins Gefängnis zu bringen und um ihn verurteilt werden zu lassen.
Mhm.
Oder um ihn zu verurteilen, weil er schon vorbestraft war und sie eben so eine detaillierte Aussage gemacht hat. Und sie konnte ja einzelne Dinge zeigen und sagen. Also sie wusste, dass die Frau mit einem Seil stranguliert worden war. Sie wusste genau, wo die Leiche gefunden wurde. Sie hat auf den Meter genau gezeigt, wo diese Leiche lag.
Ja, genau. Und das war noch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Und zwar hatte sie ja sicherlich keine Informationen, die nur der Täter hätte haben können. Aber trotzdem, hast du es im Fall oder ja auch aus Sicht der Polizei, war es ja so, dass die der Meinung waren, dass sie solche Informationen hätte. Was aber jetzt ja im Nachhinein gar nicht sein kann, weil sie nicht der Täter war.
Ja.
Heißt, haben die Polizisten einfach irgendwie manche Infos vergessen, die sie rausgegeben haben?
Ja.
Und sie hat sie da, echt jetzt?
Ja. Sie hat in den Medien Informationen gesehen und Informationen gefunden, von denen die Polizei nicht wusste, dass sie rausgegeben haben.
Aha.
Und es war zum Beispiel auf einem der Bilder in den Medien, war der Fundort der Leiche zu sehen.
Ja, gut.
Und die Polizisten waren dann so, wow, sie weiß, wo wir die Leiche gefunden haben. Oder halt dieses Ding mit der Jeans, dass ein Stück von der Jeans rausgeschnitten wurde. Das war leider ein öffentliches Detail. Das hat nur die Polizei vercheckt, dass das öffentlich war.
Ah, das heißt, wenn die gründlich gearbeitet hätten und das alles im Kopf gehabt hätten oder zumindest irgendwo eine Übersicht, was rausgegangen wäre, hätten sie es gemerkt und hätten gesagt, nee, das passt ja überhaupt gar nicht.
Ja.
Und sie hätten weiter nach dem Happy Face Killer gesucht und ich weiß ja nicht, wann er jetzt gefasst wurde oder ob er gefasst wurde.
Sie hätten einige Morde vielleicht verhindern können.
Ja.
Ja. Also das ist auch tatsächlich, dafür ist sie extrem krass, nachvollziehbarerweise extrem krass kritisiert worden. Und normalerweise hätte sie dafür eine Strafe bekommen, auch eine Haftstrafe bekommen. Es wurde später auch nochmal kommentiert, dass sie so egoistisch und egozentrisch gehandelt hat, dass aufgrund ihrer Handlung am Ende mehrere Frauen gestorben sind, weil dieser Mann nicht gefasst worden ist. Jetzt weiß man natürlich nicht, ob man ihn damals direkt gefasst hätte und so weiter und so fort.
Ja, aber sie hat die Suche gestoppt.
Aber damit. sie hat dafür gesorgt, dass nicht weiter gesucht wurde.
Ja.
Und und wie gesagt, John hat nichts dazu gesagt, sondern hat quasi also es gibt in den USA einmal, dass man sagt, okay, nicht schuldig, es gibt schuldig und es gibt ich. Leugne es nicht. Das heißt nicht, dass ich schuldig bin, aber ich sage auch nicht, dass ich es nicht bin. Und das ist quasi das kann man benutzen, strategisch oder taktisch benutzen, wenn man versuchen will, die Todesstrafe zu verhindern. Wenn man nämlich sagen würde, ich bin nicht schuldig und sie hätten ihn dann trotzdem verurteilt, dann hat er eine höhere Wahrscheinlichkeit für die Todesstrafe. Und deswegen hat er es gar nicht kommentiert, weil er wusste, dass die Beweislast durch die Aussage seiner Freundin gegen ihn so erdrückend sein wird, dass er da nicht rauskommt.
Mhm. Das heißt, er wollte sich vor dem Stuhl bewahren.
Genau.
Dann hätte er ja aber auch einfach sagen können, ja, alles, was sie sagt, stimmt. Hätte ja seine Chancen vielleicht noch mehr verbessert mit dem
aber
Stuhl.
Das nicht unbedingt, weil das wäre ein Schuldeingeständnis gewesen.
Aha.
Und dann hätte es sein können, dass er doch die Todesstrafe bekommt.
Oh. Okay, ja, dann war die Art, wie er es gemacht hat, wohl die, die ihn am wahrscheinlichsten am Leben erhalten hat.
Ja.
Ja, doch, ja, aber auch die klügste, ja.
Ja.
Also ich meine...
Ja, und das Schlimme war eben, dass vor Gericht und da muss man tatsächlich den Ermittlern auch einfach meiner Meinung nach einen Vorwurf machen, ist, dass vor Gericht spätestens da hätte man halt noch genauer hingucken müssen, weil sie da gesagt hat, hey, ich habe gelogen, ich habe das nur gesagt, weil ich aus dieser Beziehung raus wollte und dann habe ich mich total in dieser Geschichte verhangen und habe so viele Sachen gesagt, die gar nicht stimmen. Und es gab ja Augenzeugen und das war eigentlich der wichtigste Punkt, weshalb sie auch diese Geschichte nochmal geändert hat. Es gab Augenzeugen, die Tonja lebend 40 Kilometer entfernt gesehen haben. Und sie musste quasi überlegen, wie kann es denn jetzt sein, dass ich zu diesem anderen Ort hinfahre und da ist sie tot. Dann hätte ich nicht genügend Aussagekraft, um sicherzugehen, dass es wirklich John war. Ich könnte mir vorstellen, dass sie gedacht hat, okay, dann reicht das nicht, weil dazwischen könnte alles Mögliche passiert sein. Also muss ich jetzt irgendwie weitergehen, um noch glaubwürdiger zu sein, dass er das gemacht hat. Und der Fehler, den sie gemacht hat, und deswegen auch der Einspieler ganz am Anfang von dem Fall. Der Fehler, den sie gemacht hat, ist, dass sie den Beamten gesagt hat, dass sie sich nicht sicher ist, ob sie selber durch dieses Zuziehen von dem Seil ihren Tod herbeigeführt hat. Und damit hat sie sich selber zur Mörderin gemacht. Aber im Grunde war es ihr Versuch, glaubwürdiger zu sein, um dieser toxischen, gewalttätigen Beziehung zu entkommen.
Das ist ja eigentlich voll die super Situation, sage ich mal, für den Happy Face Killer gewesen, oder?
Ja.
Im ersten Moment.
Ja.
Weil später wirkt es ja so, als ob es ihn schon stört, dass diese Opfer nicht ihm zugeschrieben wurden. Und er ja dann die Briefe geschrieben hat. Zumindest meine Interpretation jetzt. Als sie dann ja die zwei anderen oder drei anderen ja mit Drogen in Verbindung gebracht wurden, mit einer Überdosis. Und er dann schreibt, hallo. So in dem Sinne, das waren keine Drogen, es war ich, hallo, hier bin ich.
Ja, also über diese interessanten Dynamiken sprechen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge nochmal, weil ich glaube, da gibt's einiges, das man da besprechen kann. Ich habe da auch noch ein paar wörtliche Zitate, die dem einen oder anderen von euch und dir bestimmt im Sinne von unterschiedlichen Diagnosen ins Auge springen könnten.
Oh, das habe ich jetzt vorgegriffen.
Aber ich möchte nicht zu viel verraten an der Stelle.
Na gut, dann würde ich vorschlagen, dann gehen wir doch einfach, anstatt dass ich jetzt hier noch mehr vorgreife oder noch mehr Fragen in Richtung des Happy Face Killers stelle, weil die würden jetzt kommen, bleiben wir doch einfach beim eigentlichen Thema heute, Thema falsche Geständnisse.
Ja. Was genau ist überhaupt ein falsches Geständnis? Ich denke, wir sind mit diesem Fall sehr deutlich geworden, was das heißt. Aber nochmal zur Zusammenfassung. Ein falsches Geständnis ist ein Geständnis, welches, surprise, nicht oder nur teilweise den Tatsachen entspricht. Und da unterscheidet man zwischen freiwillig falschen Geständnissen, erzwungenen falschen Geständnissen und internalisierten falschen Geständnissen. Und es gibt deswegen unterschiedliche Arten, weil es natürlich Leute gibt, die freiwillig falsch gestehen, wie ich, wenn ich meinen Eltern sage, ich hätte das, weiß nicht, die Vase kaputt gemacht und nicht mein Bruder. Falsches Geständnis im Sinne von erzwungen falsch ist, Maxi sagt, wenn du nicht sagst, dass du die Schokolade meiner Mutter geklaut hast, dann rede ich nie wieder mit dir.
Dann höre ich den Podcast auf mit dir.
Genau, da würde sie euch gleich alle mit erpressen. Wir würden alle gemeinsam gestehen, dass wir die Schokolade gegessen haben. Genau, und ein internalisiertes falsches Geständnis hängt im Grunde damit zusammen, dass die Person selbst der Überzeugung ist, dass das, was sie sagt, der Wahrheit entspricht, wobei es das nicht mehr tut. Und das kann beispielsweise durch Suggestivfragen kommen. Also beispielsweise, wenn Maxi mich jetzt immer wieder fragen würde, du hast doch die Schokolade gegessen, oder? Und als du dann da hingegangen bist und dir die Schokolade genommen hast, da hast du dir gedacht, Mensch, die findest du richtig lecker. Und dann hast du die genommen und hast sie einfach gegessen, oder? Du kannst einfach zugeben.
Und das mache ich jetzt Tag und Nacht, ohne Babsi irgendwie Wasser zu geben oder essen und sie in einem Raum zu lassen und ständig und mit dem Licht in ihr Gesicht am besten noch. Und dann wird sie irgendwann so keinen Bock mehr haben, dass sie einfach sagt, ja Maxi, ich hab's gegessen.
Oder ich bin irgendwann überzeugt, also das, was du gesagt hast, wäre ein erzwungenes Geständnis, weil ich würde kein Wasser haben und kein Licht und nichts. Aber wenn du es mir oft genug sagen würdest und ich wäre mental ein sehr flexibler Mensch, dann würde ich irgendwann vielleicht tatsächlich glauben, dass ich diese Schokolade geklaut habe, weil wir Menschen tatsächlich in der Lage sind, Dinge uns selbst Dinge so oft zu erzählen, dass wir sie tatsächlich glauben und dass wir uns sogar an diese Dinge erinnern können, obwohl wir uns gar nicht daran erinnern können.
Da ist auch Thema Falscherinnerungen voll spannend. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten im Studium in der Rechtspsychologie Master hatten wir Glaubhaftigkeit als Thema auch mal im Blog. Und da ging es auch um Falscherinnerungen. Und das war mega, mega spannend. Es ging halt wirklich darum, dass, ja, wie du gerade gesagt hast, Menschen können Erinnerungen haben, die tatsächlich gar nicht so passiert sind. Vielleicht kennt ihr das von euch, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Kindheitserinnerungen habt und erzählt irgendwie davon am Esstisch und eure Mutter sagt, hey, das war überhaupt gar nicht so. Und ihr so, doch, da kann ich mich ganz genau dran erinnern. Bei mir gibt's solche Erinnerungen, wo ich mir ganz sicher bin, dass sie so passiert sind. Meine Mutter sagt, entweder du warst da gar nicht dabei, als das passiert ist, oder das war überhaupt ganz anders, oder es ist nie irgendwas in diese Richtung geschehen in deinem Leben. Und ich bin total sicher, aber ich bin bis heute sicher, ich habe bis heute diese Erinnerungen. Aber wenn man meiner Mutter mal Glauben schenkt, die damals durchaus das durchaus ausgereiftere Hirn hatte als ich als Siebenjährige, dann sind diese Dinge wohl nicht passiert und ich habe trotzdem die Erinnerung daran.
Ich weiß, was du meinst. Ich erinnere mich auch bis heute daran, dass ich aus dem Fenster von dem Haus meiner Eltern rausgucke, also auf die Terrasse, und dass da ein Bagger langfährt, der gerade den Zufahrtsweg quasi da so Kies hinmacht und dann die Steine dafür liefert, um da einen Weg quasi fertig zu machen. Und dann habe ich, dass mein Bruder neben mir steht. Und dann habe ich durch Zufall in einem Fotoalbum ein Bild gesehen davon, von dieser Situation. Und seitdem frage ich mich, ob ich dieses Bild einfach früher schon ein paar Mal gesehen habe und deswegen glaube, mich zu erinnern, dass ich da gestanden habe und diesen Bagger angeschaut habe. Oder ob ich mich tatsächlich daran erinnere und es halt auch einfach ein Foto davon gibt. Und ich weiß es nicht.
Woran ich mich erinnern kann, ist, das weiß ich, dass es nicht echt ist, weil das nicht sein kann, aber es fühlt sich an wie eine Erinnerung. Vielleicht war es auch ein Traum und es hat sich in Erinnerung in meinem Kopf umgewandelt. Aber ich kann mich erinnern, dass wir irgendwann mal in einem Familienurlaub waren und ich bin immer getaucht und habe einen auf Meerjungfrau gemacht. Mhm. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass ich unter Wasser atmen konnte. Und ich weiß heute, dass das wahrscheinlich nicht so logisch ist und dass das wahrscheinlich auch nicht passiert ist. Aber in meiner Erinnerung, ja, habe ich unter Wasser eingeatmet und da hat sich ein mini kleiner Strom an Luft gebildet, der bis zu meiner Nase gegangen ist und dann konnte ich atmen. Unter Wasser.
Bitte behalt diese Erinnerung. Die ist doch richtig schön.
Die ist super.
Die sollte man nicht kaputt machen. Das ist dir bestimmt passiert. Das konntest du vielleicht
ja, auskennen. Eigentlich bin ich H2O, die Meerjungfrau.
Vielleicht.
Vielleicht.
Zurück zu den sehr viel schwerwiegenderen falschen Erinnerungen und falschen Geständnissen. Es gibt ganz unterschiedliche Gründe dafür, dass jemand freiwillig ein falsches Geständnis ablegt. Wir haben jetzt in unserem Fall haben wir ein Beispiel dafür gesehen von Laverne, die freiwillig gestanden hat, einen Mord begangen oder mitbegangen zu haben, beziehungsweise vorher gestanden hat, eine Leiche transportiert zu haben, die sie in ihrem ganzen Leben nie gesehen hat. Und das auch mit einem Mann zusammen, der diese Leiche ebenfalls nie gesehen hat. Und das alles nur, weil sie mehr Angst davor hatte, sich von ihm zu trennen und beziehungsweise wahrscheinlich nicht mal Angst davor hatte, sondern sie die Option einfach gar nicht gesehen hat, die Möglichkeit nicht gesehen hat, dass sie sich von ihm trennen könnte, ohne irgendwie einen anderen Grund dafür zu haben. Und das wäre ein Beispiel für ein Motiv. Es gibt aber auch das Motiv der Selbstbestrafung, wenn Menschen der Meinung sind, dass sie die Strafe für diese Tat, die sie gar nicht begangen haben, aber trotzdem verdient haben. Und bei Geständnissen geht es ja nicht immer um polizeiliche Arbeit, sondern es geht ja auch um Alltagssituationen, in denen Dinge gestanden werden. Aber in dem polizeilichen Kontext oder im strafrechtlichen Kontext kann es tatsächlich auch so sein, dass Leute freiwillig gestehen, um den eigentlichen Täter zu schützen. Da haben wir vorhin auch drüber gesprochen, wenn Eltern bestimmte Dinge gestehen wollen, die ihre Kinder begangen haben. Oder halt andere nahestehende Personen. Oder wenn, und das sieht man häufig bei Serienmördern, dass Morde gestanden werden, die nicht begangen wurden. Einfach nur, um noch berühmter und noch bekannter zu sein oder noch mehr Anerkennung oder Aufmerksamkeit zu kriegen. Und dass eben ja aus diesem Grund dann freiwillig ein Geständnis abgelegt wird. Beispielsweise bei Leuten, die unter einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leiden, kann sowas vorkommen. Vielleicht kennen einige von euch den Serienmörder Henry Lee Lucas. Oder Lucas, je nachdem. Der ist zum Beispiel ziemlich bekannt dafür geworden, alle möglichen Dinge zu gestehen, um Aufmerksamkeit zu bekommen und ja, um bekannter und besonderer zu werden. Wenn euch der Fall Henry Lee Lucas interessiert, dann schreibt uns gerne mal und sagt uns Bescheid, ob wir dazu eine Folge machen sollen. Das machen wir natürlich gerne.
Ich würde mich direkt melden und sagen, dass ich großes Interesse an einer Folge zu Henry Lee Lucas hätte. ich habe mich gerade gefragt, ob nicht, ich meine, es sind dann zwar keine Falschgeständnisse, aber aus dem gleichen Motiv heraus ist doch sowas, dass zum Beispiel wie das Happy Face Killer Briefe schreibt an die Polizei oder an die Medien von wegen, hallo, ich war's. Oder auch, wer war es nochmal? Obwohl, ich weiß gar nicht, der war, glaube ich, gar nicht narzisstisch. Edmund Kemper, der doch auch irgendwann die Polizei angerufen und meinte, ihr rafft's einfach nicht, ich bin hier und ich war's.
Ja,
aber der war, glaube ich, nicht narzisstisch, ne?
Wobei ich das einen starken Indikator gefunden hätte, ehrlich gesagt.
Ja, aber ich glaube, dass der war eher so in Richtung Selbstbestrafung unterwegs, meine ich.
Das kann gut sein.
Boah, ich weiß es nicht mehr genau.
Ja, das stimmt. Es ist, im Grunde ist das Motiv das gleiche, auf sich aufmerksam machen. Aber die Frage ist halt, ob das, was du sagst, stimmt oder nicht.
Ja.
Was ich ziemlich erschreckend finde, ist, dass in 25% der geprüften Geständnisse, die dann durch DNA, zum Beispiel durch DNA-Ergebnisse geprüft werden, 25% der Geständnisse sind einfach falsche Geständnisse. Das heißt, Menschen gestehen sehr, sehr, sehr viel häufiger Dinge, die sie nicht getan haben, als wir erwarten würden. Weil ich dachte bei falschen Geständnissen immer, dass das sehr selten vorkommt. Aber das ist offensichtlich gar nicht der Fall.
25% ist echt viel.
Das ist jeder vierte.
Alter.
Jedes vierte Geständnis.
Da muss es doch eigentlich mit dieser Zahl müssten Geständnisse doppelt und dreifach geprüft werden, ob das stimmt.
Ja, zum Glück haben wir ja mittlerweile sowas wie DNA-Proben und so weiter und so fort.
Jetzt ist es ja auch so, dass es nicht nur quasi internalisiert oder, ne, ist mich gerade raus. Mir fällt das Wort. Nicht internalisiert. Intrinsisch, Entschuldigung. Jetzt ist es ja so, dass nicht nur intrinsische Motive dazu führen können, dass man ein Falschgeständnis abgibt, sondern es kann ja auch sein, wie zum Beispiel vorhin meine tolle Darstellung von Babsi, die in einem kalten Verhörraum sitzt und kein Wasser und kein Essen bekommt und die Lampe ins Gesicht, damit sie endlich gesteht, dass sie meine Schokolade geklaut hat. Das ist ja dann eher was, was dann am Ende, in diesem Fall würde das Geständnis am Ende nicht von dir kommen, sondern wäre ja von mir erzwungen, quasi ist von außen beeinflusst. Mhm. Und jetzt haben wir ja vorhin von Suggestivfragen gesprochen und das ist ja auch was eher dann von außen gesteuert wird.
Ja, es gibt natürlich Faktoren von außen, die Falschgeständnisse noch weiter begünstigen können, beziehungsweise das Risiko massiv erhöhen, dass jemand etwas, zugibt. Es gibt beispielsweise unterschiedliche Vernehmungstechniken, die dazu führen können. Es gibt ganz unterschiedliche Arten, wie die Polizei quasi ja, verdächtige Menschen vernehmen kann. Man kann Leute vernehmen und im Grunde von Anfang an auf ein Geständnis prügeln. Also man kann sagen, ich will, dass du gestehst. Jetzt sagen sie es doch einfach, sie können es zugeben, wir wissen es eh schon und so weiter und so fort. Oder es gibt halt zum Beispiel, also das wäre die geständnisorientierte Art und Weise. Und dann gibt es eine informationssammelnde Art und Weise, wo es im Grunde nur darum geht zu fragen, ja, und was genau war da und was haben sie gesehen und wie genau hat sich das angefühlt und was war da irgendwie in ihrem Blickfeld und wie ist es dazu gekommen? Und da geht es quasi nicht darum zu sagen, jetzt gesteh das endlich, sondern sag mir einfach alle Informationen, die du hast, damit wir in Summe diesen Fall auflösen können. Und die geständnisorientierten Ansätze, wer hätte es gedacht, spielen eine größere Rolle bei falschen Geständnissen, weil da wird natürlich vermehrt Druck aufgebaut, es werden vermehrt Fragen gestellt, die die Person darauf drücken sollen, ein Geständnis abzulegen. Dazu gehört beispielsweise die Minimierungstechnik, bei der, und das habt ihr bestimmt alle schon mal in True Crime Serien oder ja, anderen Krimis gesehen, bei denen der Verhörende sowas sagt wie, ja, also, der ist ihnen dann halt blöd gekommen, da kann jeder mal ausrasten. Also da wäre ich auch rausgeflippt, ne, und wie der auch schon aussah. Und das kann man auch nachvollziehen, sowas passiert einem schon mal. Also, dass der Vernehmende quasi versucht, Entschuldigungen für die Tat zu finden, Rechtfertigungen für die Tat anzubieten und dem Täter oder der Täterin quasi die Verantwortung und Schuld abzunehmen und zu sagen, hey, wenn sie das gemacht haben, könnte ich das total gut verstehen. Im Grunde hatten sie ja auch keine andere Wahl und so weiter und so fort, sodass die Person das Gefühl hat, wenn sie gesteht, verbessert das ihre eigene Situation, was natürlich nicht der Fall ist. Aber wenn du dann ein paar Stunden mit einem Beamten in so einem Raum sitzt, dann glaubst du das halt irgendwann auch mal. Und du weist halt die Leute in dieser Technik immer wieder darauf hin, dass es strafmildernd sein kann, wenn sie es zugeben und dass ich ihnen auch wirklich nur helfen möchte. Und ich verstehe das auch. Ich kann da wirklich was für sie tun, wenn wir jetzt hier zusammenarbeiten. Und das ist natürlich sehr geständnisorientiert und hat in häufigeren Fällen, in Anführungszeichen häufigeren Fällen, also häufiger als informationssammelnde Ansätze, hat das zur Folge, dass Leute Dinge gestehen, die sie vielleicht gar nicht getan haben.
Hm. Naja, ich meine, ist ja irgendwie klar, wenn du dann schon lange irgendwie da sitzt und ständig irgendwie belabert wirst und du hast Angst und Sorge, dass da irgendwie was ganz Schlimmes auf dich zukommt, und dann ist da so einer, der so voll verständnisvoll mit dir spricht und meint, hey, wenn du es so sagst, dann kommst du da ganz gut raus aus der Sache, so auch wenn, so in dem Sinne, auch wenn du da jetzt reingerutscht bist, so alles gut, wir kriegen das hin, so in dem Sinne, da kriegt man auch so ein Feeling von verstanden werden und irgendwie sicher sein, zumindest in einem gewissen Teil sicher sein. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass dann auch Menschen, die es gar nicht getan haben, sagen, okay, komm, ich mach's einfach, wird schon nicht so schlimm sein. Hier, der gibt mir ein gutes Gefühl, ich zieh das durch und dann wird es schon. Auch eben aus den verschiedenen Gründen, zum Beispiel zum Schutz zum Beispiel von einer anstehenden Person, finde ich es irgendwie auch, also ich fände es nachvollziehbar, dass man dann sagt, ja, okay, um ihn zu schützen, wenn strafmildernd ist, wird ja nicht so schlimm sein.
Ja. Ja, und dann gibt es das Gegenteil von der Minimierungstechnik, nämlich die Maximierungstechnik. Das ist sicherlich auch etwas, das wir schon häufiger gesehen haben. Da geht es dann los mit direkten Schuldzuweisungen und ja, im Grunde der Betonung, wie schlimm diese Tat ist, wie schlimm die Konsequenzen sind. Und das ist dann eher sowas wie, geben Sie endlich zu, dass Sie es gemacht haben. Sie haben das Leben dieser Familie ruiniert. Ihnen war das Opfer völlig egal. Also sowas in der Richtung, um die Leute eben mit sehr viel Druck dazu zu bringen, zu gestehen.
Ist das nicht, ist es ein bisschen so Good Cop, Bad Cop? Also fühlt sich so an. So das eine ist der Good Cop und das andere ist der Bad Cop.
Ja, finde ich auch. Cop. Ich weiß, was du meinst. Genau, weil in der einen, also könnte ich mir auch so vorstellen, in der Maximierungsmethode ist quasi das Ziel, dass die verdächtige Person oder die verhörte Person ein Geständnis als einzigen Ausweg sieht, um nicht weiter angeschrien zu werden quasi. Und bei der Minimierungstechnik, wie schon gesagt, gilt das Geständnis als, hey, es ist schon in Ordnung, es wird alles nicht so schlimm, was danach passiert. Sag halt einfach, dass du es gemacht hast, ist schon okay. Und in Deutschland, weil eben beide Arten von Techniken das Risiko für oder die Wahrscheinlichkeit von Geständnissen erhöhen, das ist gut, aber leider auch das Risiko von falschen Geständnissen erhöhen und das ist schlecht, arbeitet man in Deutschland eher mit einem informationssammelnden Ansatz. Zumindest werden Leute dazu angehalten, eher Informationen zu sammeln, als geständnisorientiert zu verhören. Wenn allerdings eine verdächtige Person oder jemand in einem Verhör überhaupt nicht kooperiert und gar nicht sprechen will und einfach nichts sagt, dann benutzt man auch in Deutschland immer noch einen geständnisorientierten Vernehmungsansatz, um einfach irgendwie darauf hinzuarbeiten, dass die Person anfängt, irgendwie zu reden.
Aber ist es dann, also da kenne ich mich ja gerade gar nicht so sehr aus, ist es dann denn genauso quasi wasserdicht vor Gericht, wie zum Beispiel ein Geständnis, was aus einem informationssammelnden Ansatz entstanden ist? Weil ich könnte mir vorstellen, dass dann vor Gericht der Anwalt oder der Verteidiger des Angeklagten dann sagen könnte, naja, aber guck mal, da wurde ja suggestiv gearbeitet, da wurde die und die Technik verwendet.
Bestimmt.
Also dann könnte man ja diese Richtung könnte man ja da fahren. als Anwalt.
Suggestivfragen sind, soweit ich weiß, komplett verboten, wenn ich das richtig habe, im Kopf mhm. habe. Also Suggestivfragen, wenn, sobald Suggestivfragen gestellt werden, kannst du es nicht mehr verwerten. Und im schlimmsten Fall, wenn du einen Zeugen hast und du vernimmst den Augenzeugen oder sowas und du stellst dem Suggestivfragen, kann es sein, dass seine komplette Aussage danach nichtig ist und vor Gericht nicht mehr verwertbar.
Mhm.
Weil man davon ausgehen muss, dass die Person nicht mehr in der Lage ist, ihre eigenen Erinnerungen wieder zusammenzusuchen quasi und das zu trennen von dem, was du suggeriert hast. Und ich glaube, also in Verhören sind Suggestivfragen, soweit ich weiß, sowieso nicht erlaubt.
Mhm.
Aber also wenn ich Anwalt wäre oder Anwältin wäre, würde ich natürlich sagen, ja, aber das ist ein geständnisorientierter Ansatz gewesen. Die Wahrscheinlichkeit für ein Falschgeständnis ist so und so hoch.
Ja.
Ich denke, das wird bestimmt in den Plädoyers vorkommen, dass sie dann anfangen, auf Basis dessen zu diskutieren.
Obwohl es für mich auch nicht so ganz zusammenpasst, dass Suggestivfragen nicht erlaubt sind oder verboten sind. Und gleichzeitig darf man Maximierungs- oder Minimierungstechniken anwenden. Weil ich meine, gerade Maximierungstechnik ist ja, irgendwo kann ja auch suggestiv sein. Ne, da sagen sie, da ist so, es hat ihnen gefallen, was sie gemacht haben. Man unterstellt der Person ja, dass das passiert ist. Und man macht das ja auch nicht nur 10 Minuten, sondern man macht das total lange.
Mhm.
Also da ist ja auch die Gefahr, dass es internalisiert wird.
Ich muss gestehen, ich bin mir nicht sicher, bei Verhören von Tatverdächtigen, ob, also es gibt bestimmt eine Methode, wie diese Maximierungstechnik erlaubt ist, ohne zu suggestiv zu werden.
Mhm.
Und ich bin mir auch nicht sicher, ob Suggestivfragen bei Tatverdächtigen auf jeden Fall illegal sind oder zumindest nicht mehr verwertbar. Das macht eigentlich nicht so viel Sinn. Ich weiß es aber nicht. Aber bei Augenzeugen und sowas, soweit ich weiß, ist da ein Problem.
Ja, genau, da weiß ich es auch. Da bin ich mir auch sicher, da darf man das nicht. Und ich frage mich halt, wie es bei Angeklagten ist, weil da ist ja die Gefahr eben auch total hoch.
Du meinst bei Verdächtigen?
Verdächtigen, ja. Genau. Sorry, ich war jetzt schon wieder im Gerichtssaal. Wir haben doch auch, ich weiß, dass wir einige Polizisten oder Polizistinnen als Hörer haben. Wenn ihr da mehr wisst, dann dürft ihr euch gerne mal melden. Es interessiert mich sehr, wie das gehandhabt wird tatsächlich. Slidet mal bitte in unsere DMs. Neben den situationsbezogenen Risikofaktoren gibt es natürlich auch personenbezogene Risikofaktoren, die dazu führen können, dass jemand ein falsches Geständnis abgibt, niederlegt. Das können zum einen sein intellektuelle Beeinträchtigungen. Das sind zum Beispiel Menschen, die eine Lernbehinderung haben oder eine Intelligenzminderung haben. Da ist es so, dass diese Menschen, ich finde auch logischerweise, ich sag mal, vulnerabler sind für Suggestivfragen, dafür falsche Erinnerungen zu generieren. Die, ich sag mal so, das sind Menschen, die leichter beeinflussbar sind, einfach aus dem Grund heraus, dann kognitiv eine Einschränkung besteht und deswegen da eine höhere Suggestibilität und eine Beeinträchtigung ihrer Erinnerungen oder ihrer Standhaftigkeit, würde ich sagen, aufweisen können.
Das Interessante daran ist allerdings, dass wenn Menschen mit einer Intelligenzminderung sehr professionell und sehr sauber vernommen werden, dass sie tatsächlich eine höhere Wahrscheinlichkeit dafür haben, nur Dinge zu erzählen, die tatsächlich passiert sind, weil Menschen mit einer Intelligenzminderung häufig auch geringer ausgebildete Fähigkeiten zur produktiven Fantasie quasi haben. Also es fällt ihnen schwerer, sich einfach irgendwelche Dinge auszudenken, die gar nicht passiert sind. Also sie sind zwar empfänglicher für Suggestivfragen, aber im gleichen Moment fällt es ihnen aber viel schwerer zu lügen, wenn man ihnen eben keine Suggestivfragen stellt, sondern sie einfach fragt, was quasi passiert ist und sie offen erzählen lässt, weil es ihnen einfach schwerer fällt zu lügen.
Tatsächlich sind auch kognitive Beeinträchtigungen, findet man nicht nur bei Menschen mit Intelligenzminderungen oder Lernbehinderungen, sondern auch bei Menschen mit einem durchschnittlichen IQ, wenn diese zum Beispiel besonders erschöpft sind, wenn es ein sehr langes Verhör war. Das sieht man ja manchmal auch in solchen amerikanischen Filmen, dass die irgendwie, ich weiß nicht, wie lange die da immer festgehalten werden dürfen, aber wirklich mehrere Stunden, 10, 20 Stunden im Verhörraum sitzen. Und natürlich ist man irgendwann erschöpft und irgendwann nimmt die Widerstandsfähigkeit ab und irgendwann ist man einfach so erschöpft, dass man vielleicht einfach dazu tendiert, dann zu sagen, okay, ich kann nicht mehr, ich war's.
Ja.
Dann natürlich Schlafdeprivation und akuter Glukosemangel.
Sprich, kein Schlaf, kein Essen.
Was auch zu einer Verminderung der kognitiven Leistungsfähigkeit führen kann und damit zu einer erhöhten Suggestibilität führen kann und erheblichen Defiziten in Entscheidungsprozessen, was dann eben zu der Entscheidung führen könnte, zu sagen, ich war's, obwohl ich es gar nicht war. Ich würde auch sagen, am Ende ist ja trotzdem das alles irgendwie so eine kognitive Erschöpfung, die dazu führen kann, die eben aus verschiedenen Gründen eben entstehen kann.
Ja. Was auch noch dazu gehört, ist das Thema Impulskontrolle und Emotionsregulation, weil es natürlich Leuten leichter fällt, sich gegen extremen Druck von außen und, weiß ich nicht, jemanden, der dir die ganze Zeit sagt, dass du irgendwas getan hast, sich dagegen zu wehren, wenn man selber seine Emotionen gut regulieren kann. Und du hast ja gerade schon gesagt, dass man, je länger man nicht schläft oder zu wenig Zucker im Blut hat oder wie auch immer, desto schlechter ist eben auch diese Fähigkeit, ausgeprägt, weil wir alle irgendwann gereizt sind und keine Lust mehr haben und nicht mehr können und dann einfach unsere Kontrollmechanismen auch schlechter laufen. Weil uns irgendwann die Willenskraft fehlt, um all diese Emotionen und die Impulse zurückzuhalten, die uns vielleicht durch den Kopf gehen. Aber da muss man natürlich sagen, wenn die Emotionsregulationsfähigkeit jetzt sowieso schon nicht so super Premium gut ausgeprägt ist, dann fällt die natürlich in ein schwächeres Maß, schneller in ein schwächeres Maß als bei jemandem, der extrem gute Emotionsregulationsfähigkeiten hat. Weil selbst wenn der zu wenig geschlafen hat und zu wenig Blutzucker quasi oder zu wenig gegessen hat, zu wenig Zucker im Blut hat, selbst dann kann da die Emotionskontrolle noch mittelmäßig gut sein und die Person davon abhalten, irgendwelche falschen Geständnisse zu machen, dumme Sachen zu sagen, in Anführungszeichen, die einen dann am Ende in die Bredouille bringen und eben nicht aufzuspringen und zu sagen, ja, okay, schön, ich war's, aber jetzt will ich eine Sprite oder sowas. Also, ihr wisst, was ich meine, sehr überspitzt formuliert, aber das hängt natürlich auch damit zusammen, wie gut man selber darin ist und wie sehr man so in sich selber quasi ruht und bei sich selber bleiben kann. Und natürlich haben alle Menschen eine Grenze. Kein Mensch ist unbrechbar, was das angeht.
Neben diesen kognitiven Einschränkungen, aus welchem Grund jetzt auch immer, spielt auch das Alter der Beschuldigten eine ganz große Rolle. Ich denke, das ist auch irgendwie logisch oder nachvollziehbar, beziehungsweise selbsterklärend, dass Kinder und Jugendliche ein deutlich höheres Risiko haben, ein Falschgeständnis abzulegen als erwachsene Menschen. Da gab es tatsächlich auch eine Studie von Reedlich und Goodman von 2003. Das fand ich ganz spannend, weil da wurden drei Altersgruppen untersucht. Die wurden auf Basis falscher Beweise beschuldigt, während eines Experiments einen Computer kaputt gemacht zu haben. Da gab es die Unterscheidung 12- bis 13-Jährige, 15- und 16-Jährige und junge Erwachsene. Und da war es so, dass 78% der 12- bis 13-Jährigen und 72% der 15- bis 16-Jährigen ein falsches Geständnis abgelegt haben. Bei den jungen Erwachsenen waren es dann nur noch 59%. Und die beiden jüngeren Altersgruppen haben sich dadurch ausgezeichnet in diesem Experiment jetzt, dass sie mit der Meinung einer Autorität konform gegangen sind. Heißt quasi, der Versuchsleiter oder derjenige, der da eben das Ganze geleitet hat und denen gesagt hat, hey, ihr habt den PC kaputt gemacht, die haben diese Aussage nicht wirklich hinterfragt. Das heißt, sie haben sie einfach stehen lassen. 65% der 12- bis 13-Jährigen haben nicht mal ein einziges Wort gesagt und haben die Erklärung, dass sie eben diesen Computer kaputt gemacht haben, widerstandslos unterschrieben. Bei den jungen Erwachsenen waren es da 33%, die das unterschrieben haben, dass sie den PC kaputt gemacht haben. Die haben gleichzeitig häufiger Fragen gestellt und haben auch Kommentare abgegeben. Aber tatsächlich, je jünger die waren, desto weniger Fragen haben die auch gestellt. Also ihnen wurde dann quasi, stelle ich mir das so vor, ihm wurde gesagt, hey, du hast jetzt den Computer benutzt und der ist kaputt. Und die 12-Jährigen einfach so, okay. Also einfach, weil die halt total beeinflussbar und wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, gerade bei dem, auch sich da einfach dann dachten, dann habe ich es wohl unabsichtlich gemacht und akzeptiere es einfach und denke jetzt einfach auch, ich habe den wohl kaputt gemacht.
Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Und wahrscheinlich auch, weil mit 12, 13 bist du halt noch viel, viel empfänglicher, was Autoritäten angeht und viel weniger widerstandsfähig, halt, weil du es ja auch gewohnt bist, dass dir mehr oder weniger den halben Tag gesagt wird, was du zu tun und zu lassen hast in der Schule, von deinen Eltern.
Von Autoritätspersonen für dich.
Mhm. Und ich glaube, das hat viel irgendwie mit der, auch mit der geistigen bzw. biologischen Entwicklung zu tun, weil es ja auch einiges an kognitiver Kapazität und Kraft braucht und an Mut braucht und an Selbstbewusstsein und Sicherheit mit sich selbst, zu sagen, ich war das nicht. Und auch dabei zu bleiben, egal was die Leute um dich herum sagen und egal wie, was sie für Autoritätspersonen sind. Und was ich ganz interessant finde, ist natürlich, wenn man sich dann überlegt, dass es bis heute Länder gibt, in denen das, in denen 14-Jährige nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden. Und dann schauen wir uns nochmal an, dass von den 12- bis 13-Jährigen und den 15- bis 16-Jährigen 72% und 78% am Ende falsche Geständnisse ablegen, Autoritätspersonen gegenüber. Und da, finde ich, kann man sich auf jeden Fall mal drüber unterhalten, inwieweit man in diesen Fällen den Geständnissen tatsächlich glauben muss. Und da würde ich direkt noch eine kritische Frage in den Raum werfen, die häufiger, das habe ich bei der Recherche ein paar Mal gelesen, die häufiger kritisiert wird vor Gericht, nämlich dass Augenzeugenberichte weniger gelten als Geständnisse von Betroffenen bzw. Beschuldigten. Und bei der Quote von falschen Geständnissen gibt es immer wieder den Gedankenanstoß zu sagen, warum werden Geständnisse vor Gericht so extrem berücksichtigt und Augenzeugenberichte nicht? Wobei der Augenzeuge im Zweifelsfall emotional viel weniger involviert ist als der Beschuldigte oder die Beschuldigte.
Ja, das stimmt, das ist ja wirklich so, ne? Da wird öfter mal, werden öfter irgendwie Unstimmigkeiten, da wird mal rübergegangen und bei Geständnissen ist es nicht so. Also mein Empfinden ist tatsächlich auch so, wenn ich so an Gerichtsverfahren denke, wo ich dann irgendwie mal was gelesen habe oder dabei war. Also der Eindruck ist bei mir tatsächlich auch entstanden mal.
Ja. Also um das nochmal zusammenzufassen, es gibt für falsche Geständnisse ganz viele unterschiedliche Gründe. Das Alter spielt eine Rolle, die Intelligenz bzw. ja, der Intelligenzquotient, die geistige kognitive Fähigkeit spielt eine Rolle. Es gibt, das sind so persönliche Merkmale, es gibt Umgebungsmerkmale wie die Art des Verhörs. Ich bin mir sicher, dass sowas wie Tages- und Nachtzeit da noch mit reinspielt.
Ja,
Ermüdungserscheinungen, Jetlag, was auch immer du da irgendwie noch mit reinpacken möchtest. Sicherlich auch der Verhörraum und das ganze Setting. Und natürlich nicht zu vergessen, eigene Motive der Person, wenn sie das tatsächlich freiwillig macht und mit Absicht macht. Nämlich beispielsweise jemanden schützen oder selber mehr Anerkennung haben wollen.
Mich würde es tatsächlich noch interessieren, ich weiß nicht, ob es dafür Studien gibt, vielleicht google ich das mal später, welche Persönlichkeitseigenschaften oder ob es da welche gibt, die da auch ein Risiko für falsche Geständnisse machen. Also zum Beispiel jemand, der eher so vermeidend unsichere Akzentuierungen zum Beispiel hat oder vielleicht auch histrionische Akzentuierungen hat, ob diese Menschen jetzt, hier ist irgendwann mal klinisch gesprochen, aber ich meine, das kann man ja auch einfach sagen, jemand, der super gerne im Mittelpunkt steht oder jemand, der einfach sich sehr viel an der Meinung anderer orientiert, ob das auch einen Einfluss hat, also signifikanten Einfluss? Das fände ich ganz spannend.
Ja, auf jeden Fall. Ich gucke das mal nach bis zur nächsten Folge. Ich nehme für mich mit, dass viele von den Verhörmethoden, zumindest meines Empfindens nach, entweder auf Schuld, quasi auf das Gefühl von Schuld oder Stolz gehen, je nachdem, wofür die Person empfänglich ist. Also jetzt gibt es doch zu, du hast es gemacht und so weiter, mit dieser Maximierungsmethode. Oder bei der Minimierungsmethode stark auf Angst vor Konsequenzen und sowas oder Angst vor dem, was passieren könnte, geht. Und dass quasi Geständnisse bzw. falsche Geständnisse, wenn sie nicht freiwillig gemacht werden, sondern aus einer Drucksituation, dann häufig deswegen entstehen, weil die Leute dem Druck nicht standhalten, weil sie entweder das Schuldgefühl übermannt oder das vermeintliche Schuldgefühl übermannt oder das Gefühl, nicht länger dieser Situation nicht länger standhalten zu können. Oder ja, weil sie das Gefühl haben, dass sie selber die Anerkennung dafür bekommen wollen. Also ich glaube, diese falschen Geständnisse hängen meines Empfindens nach gerade mit sehr grundlegenden Bedürfnissen und sehr grundlegenden Emotionen zusammen.
Ja, und ich meine, das sind ja auch wirklich keine kleinen Sachen. Also so ein Falschgeständnis, da muss ja, also ich denke mir, da muss auch schon wirklich arg was in dir sich bewegen, damit du da sagst, ja, mache ich. Also weißt du, es ist keine Lappalie, ich glaube für niemanden. Das ist was, wenn es bewusst getroffen wird, hat es einen triftigen Grund. Und wenn es nicht absichtlich oder eben nicht vorsätzlich gemacht wird, dann liegt es nicht daran, dass die Person sich einfach mal heute Bock hat, ein Falschgeständnis abzulegen, sondern dass es halt einfach wirklich emotional oder auch wenn wir von Schlafdeprivation sprechen, auch physische Komponenten da gibt, die so belastend sind, dass man, wie du sagst, kaum mehr standhält.
Ja. Und ich glaube, was wir noch hinzufügen können im Sinne von Laverne und dem heutigen Fall, ist, dass es auch sein kann, dass jemand ein falsches Geständnis abgibt, weil er jemanden anders noch mehr belasten möchte. Und das hatte ich ehrlich gesagt bis heute nicht auf dem Schirm.
Ich glaube, die Gut hat sich da aber auch ein bisschen verrannt.
Definitiv.
Ich glaube, die hat sich im Nachhinein gedacht, hätte ich es doch lieber anders gemacht, die Trennung. Hätte ich doch lieber einfach gesagt, ich gehe.
Ja, aber in der nächsten Folge finden wir ja dann heraus, was mit den beiden passiert ist und ob sie wirklich ihre lebenslange Strafe abgesessen haben.
Ich bin schon sehr gespannt.
Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ihr habt genauso viel über falsche Geständnisse gelernt wie wir. Schreibt uns gerne mal auf Instagram zum Beispiel, da heißt mir Blackbox der Podcast alles klein und zusammengeschrieben, oder schreibt uns eine E-Mail an blackboxderpodcast@gmail.com. Gebt uns überall 5 Sterne, wo ihr uns 5 Sterne geben könnt, da freuen wir uns immer ganz doll drüber und empfehlt uns weiter.
Und falls ihr kleinen Mäuse Lust habt, uns zu unterstützen, dürft ihr auch gerne auf unser Patreon huschen und da jeden Monat neue Folgen abstauben. Da gibt es nämlich jeden Monat eine Patreon-Exclusive-Folge. Und ihr unterstützt uns, diesen wundervollen Podcast weiterzumachen.
Ewige Dankbarkeit und so.
Und so.
Liebe geht raus an alle, die jetzt schon Patrons sind. Also, ihr Lieben, seid lieb zueinander. Und wir sagen
tschüss!